dann fange ich mal an. Also der Vortrag, den ich mache, geht über Luart. Ja, okay. Also nach dem etwas chaotischen Anfang, ich wollte heute etwas zur Programmiersprache Lua erzählen. Zu Lua bin ich gekommen über die Tech-Ecke, insofern als dass der aktuell gebräuchlichste Tech-Version ist das so PDF-Tech. Das ist seit ein paar Jahren eigentlich Standard in der Tech-Welt, und da ist die Roadmap im Prinzip am Ende, und das wird nur noch gepflegt im Sinne von Bugfixes, und der designierte Nachfolger nennt sich LuaTech, was eine Tech-Variante ist mit einem eingebauten Lua-Interpreter. Und da die Motivation ist relativ einfach, wenn man schon mal in Tech programmiert hat, dann weiß man, dass Tech als Programmiersprache, also mir würde auf Anhieb jetzt fallen mir wenig schlechter geeignete Sprachen zum Programmieren ein als Tech, sieht man mal davon ab von einigen Sprachen, die dafür designt sind, schlechter programmierbar zu sein, also so wie Turing-Maschinen und Brainfuck und ähnliches. Von daher ist das natürlich jetzt nicht gerade ein Kriterium für die Sprache an und für sich, aber es war dann schon ein Anlass, sich mit der Sprache zu beschäftigen, auch zu schauen, was bietet sie und wie gut passt sie zu Tech, und warum haben die Entwickler, die sich dafür entschieden haben, Lua in Tech zu integrieren, sind auf den Lua-Zug aufgesprungen, wenn zum Beispiel die Situation vorher war, dass sie auch schon vorher eine eigene Welt von Tech-Formaten hatten, das ist die Kontextwelt, und in dieser Welt haben sie ihre Skripte relativ konsistent mit Ruby gemacht. Früher. Und da ist die Frage, warum haben sie es nicht versucht, eine Lösung mit Ruby zu finden? Und die Antwort ist, hat sich dann eigentlich relativ schnell geklärt, insofern, als dass Lua zum einen dafür designt wurde, in andere Systeme integriert zu werden, und zum anderen auch als Sprache sehr knapp, prägnant und elegant ist, man damit sehr viel machen kann mit relativ niedrigem Aufwand. Und man sieht hier gerade so ein Zitat, was ich da aufgelegt habe. Da habe ich mich etwas dran erinnert gefühlt an dieses Zitat, weil das ist ein großartiges Buch. Programming in Lua. Das ist zum einen eine Einführung in das Programmieren in Lua selbst natürlich und in die Sprache Lua, aber wenn jemand anfängt mit Programmieren, wäre das auch ohne Bedenken ein Buch, was ich jemandem als Anfangslektüre in die Hand drücken würde, weil da in bemerkenswerter Weise eigentlich der Autor, der Roberto Jerosolimski, der einer der Autoren von Lua ist, dazu neigt, Probleme, die man in wenigen Worten formulieren kann und die komplexe Lösungen erfordern, auch mit wenig Code zu lösen, der dann auch elegant funktioniert. Und das ist schon recht inspirierend, wenn man halt weiß, dass so Standardprobleme, wo normalerweise man sagt, okay, jetzt geht's ins Eingemachte, wenn man sagen kann, es geht auch einfach. Ne? Und das ist bei relativ vielen der Beispiele in diesem Buch der Fall, dass ein Problem, was sich zunächst schwierig anhört, mit einer einfachen und eleganten Lösung dann erschlagen wird und auch in einer offensichtlichen Weise. Und das heißt, dass dieses Buch auch eigentlich als Einführung ins Programmieren an und für sich und nicht nur in Lua eine sehr gute Quelle darstellt, nach meiner Meinung. Na, kriegen wir den. Ja, Zulua, das ist längere Zeit im Untergrund als Programmiersprache gelaufen, ist 1993 hat es halt angefangen, also zu einer Zeit, wo recht viele Skriptsprachen schon ganz gut etabliert waren. Da flog auch schon Perl in der Gegend rum. Der ganze Standardpulk von Org, SED und Ähnlichem war halt auch schon etabliert. Und zu dem Zeitpunkt ist halt in Brasilien das Projekt aufgesetzt worden. Es hat drei Entwickler. Das ist auch nach wie vor so. Es gibt keine Community oder so. Was in den Code reingeht, entscheiden die drei. Sie arbeiten auch nicht mal mit Versionskontrollsystemen, sondern sie haben halt einen Baum, den sie bearbeiten und der sehr vorsichtig erweitert wird. In den verschiedenen Versionen der Sprache sind ganz langsam Features aufgenommen worden und eigentlich auch nur dann, wenn sie so ausgereift waren, dass man sagte, okay, das passt in die Sprache rein und das macht Sinn und das ergänzt die Sprache sinnvoll. Das heißt, dass die Sprache an und für sich nicht, also die ist sehr, sehr kontrolliert gewachsen seit dieser Zeit und ist halt immer direkt unter dem Daumen von diesen drei Entwicklern gewesen, die im Wesentlichen die doch in erheblich größerem Maße, als man das jetzt etwa von Linux kennen würde, gesagt haben, nee, das kommt nicht bei uns rein. Und es stammt halt aus Brasilien. Dort ist an ein Institut mehr oder weniger Nachrichten für Nachrichtentechnik von der Uni in Rio de Janeiro. Da sitzen die drei halt und haben das Lua als Teil ihrer Arbeit entwickelt, als eine Skriptsprache, mit der sie da ihre Applikationen auch umsetzen. Und von dort aus hat es sich irgendwann weiter verbreitet, also ab späteren Versionen der Software. Die aktuelle Version ist 5.2 Punkt irgendetwas, wenn ich das richtig im Kopf habe. So ab Version 3 bis 4 ist es halt bekannter geworden. Es wird mittlerweile in sehr vielen Applikationen eingesetzt, wenn man mal da im Internet nach Lua schaut, wird man zum Beispiel feststellen, ich glaube, es war das World of Warcraft. Also es gibt jedenfalls mittlerweile einige Spiele, wo die Sprache für die Implementation und für die Erweiterung Lua ist. Das liegt sicherlich auch zum Teil an gewissen Sprachkonstrukten, die ein objektorientiertes Programmieren deutlich besser ermöglichen, als das jetzt bei so Sprachen wie C++ der Fall ist, wo objektorientiert eben nicht die Prinzipien meint, die man in Smalltalk damit gemeint hat, also zum Beispiel eine Programmierung mittels Message Passing und mit Objekten, die ihren eigenen Kontrollfluss haben und dann einfach nur über Messages miteinander kommunizieren. Und das ist eigentlich eine der Grundideen von Object-Oriented Programming und dafür bietet zum Beispiel C++ keine eingebauten Mechanismen. Ja, also zu den Entscheidungen, den Designentscheidungen der Sprache ist, es handelt sich um eine Interpretersprache, der Interpreter kompiliert mehr oder weniger on the fly Eingaben und Eingabefragmente in einen Bytecode und der wird dann von einem Bytecode-Interpreter ausgeführt. Die Sprache hat insgesamt 8 Datentypen und die kann man relativ schnell aufzählen. Also nil als Datentyp ist ein Wert, der steht dafür, wenn kein Wert vorhanden ist. Wenn man einer Variable nil zuweist, ist das äquivalent dazu, die Variable zu löschen und lässt sich auch nicht davon unterscheiden. Boolean, da braucht man nicht viel zu sagen, hat 2 Werte, true und false. Das Ergebnis von Vergleichsoperatoren ist zunächst mal Boolean. Number ist ein Datentyp, der beinhaltet, der wird implementiert über Doubles und ist der einzige numerische Datentyp, den Lua hat, weil Sie gesagt haben, es lohnt sich nicht, einen eigenen Integer-Datentyp zu implementieren, weil zum einen der Wertebereich von einem Integer, von einem Double auch mit erfasst wird und weil zum anderen bei einem Bytecode-Interpreter das, was man noch an Effizienz dadurch rausholen kann, dass man einen eigenen Integer-Datentyp hat, mehr als dadurch kompensiert wird, dass man bei einem System mit einer dynamischen Typzuweisung dann jedes Mal gucken muss, ob das Ding nun wirklich ein Integer ist oder nicht. Und bei heutigen Prozessoren sind die Fließkomma-Operatoren effizient genug, dass es einfach nicht lohnenswert ist, einen Integer-Datentyp zusätzlich zu implementieren. Dann ein weiterer Datentyp ist String. Ein String ist im Prinzip in Lua nicht eine Folge von Characters, sondern eine Folge von Bytes. Also das heißt, UTF-8 ist im Sprachumfang per se eigentlich nicht enthalten. Was noch an Strings interessant ist, aber da komme ich später dazu, ist, dass wenn man einen String zusammenbaut, wird der sofort in eine Hash-Table eingetragen und man kann dadurch Strings auf Gleichheit vergleichen, indem man einfach guckt, haben die dieselbe Adresse oder nicht. Weil Strings mit gleichem Inhalt werden auf dieselbe Adresse im String-Space gemappt. Das hat gewisse Konsequenzen zur Implementation und Verwendung von Strings, da komme ich gleich dazu, als Indexoperation von sogenannten Tables. Eine Table ist der einzige Datentyp, die einzige Datenstruktur, die Lua aufweist. Das ist ein assoziatives Array. Ich komme etwas später auf dieser Folie noch dazu. Dann gibt es als weiteren Datentyp eine Funktion. Das ist relativ klar. Man braucht eine Funktion, die man aufrufen kann. Es gibt auch noch User Data. Das ist ein Datentyp, der von Lua zunächst relativ opak betrachtet wird, mit Meaning, also mit Bedeutung aufgefüllt wird, der dadurch durch die Applikation, in die man Lua als Interpreter einlinkt. Das ist also eine Erweiterungsmöglichkeit von Lua, die im Sprachumfang selber nur mäßig definiert ist und die Bedeutung dadurch gewinnt, dass man da Interfaces zu schreibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Library-Toolkits oder Ähnliches haben wird, die mit Fenstern und Ähnlichem hantieren, dann wird ein Fenster, werden die Low-Level-Datenstrukturen, mit denen man in die Library reingeht, typischerweise als User-Data formuliert sein und man und bilden dann das Interface der mit dem man da reingeht. User Data ist im Prinzip ein Block von Bytes, den man an Libraries, die nicht unter der Kontrolle von Lua stehen, übergeben kann und auch umgehen kann. Die werden dann mehr oder weniger opak behandelt. Man kann aber Zugriffsfunktionen darauf definieren, innerhalb von C und dann damit hantieren. Und der letzte Datentyp nennt sich Thread. Das ist eine Coroutine eigentlich in dem Begriff, in dem Jargon, den man normalerweise in diesem Zusammenhang verwendet. Das heißt, im Gegensatz zu Threads laufen diese Coroutinen nicht parallel ab, sondern darüber wird ein kooperatives Multitasking implementiert, was bedeutet, dass in dem Moment, wo ein Thread einen anderen Thread aufwacht, legt er sich selber schlafen. Es wird also nie mehr als eine CPU von diesen Threads belegt, sondern die werden unabhängig voneinander aktiv, ähnlich wie eine Subroutine, auch immer die Kontrolle, ähnlich wie beim Aufruf einer Subroutine in anderen Sprachen die Kontrolle an die Subroutine abgegeben wird und dann hinterher synchron wieder zurückgegeben wird. Ähnlich funktioniert das auch bei den Coroutinen, die Lua als Thread bezeichnet. Ja, ich hatte ja schon gesagt, es gibt nur eine einzige Datenstruktur, also eine einzige Methode, mehrere Grunddaten innerhalb einer Struktur anzuordnen, und das ist die Table. Und es gibt nur einen numerischen Datentyp. Das zu den Strings hatte ich schon was gesagt. Es ist eine Sprache, die hat Garbage Collection. Das ist heutzutage auch nicht gerade unüblich. Das heißt, wenn Strukturen nicht mehr referenziert werden, dann sind sie irgendwann zum Abschluss freigegeben. Man muss sich als Benutzer nicht drum kümmern. Es gibt einen einzigen Namespace für Funktionen und Variablen. Wer von der Lisp-Ecke herkommt, wird gewohnt sein, dass man eine Variable und eine Funktion mit dem gleichen Namen belegen kann. Das ist in C auch nicht unüblich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist aber in Lua ist es so, dass man einen Namespace hat. Man kann nicht eine Variable und eine Funktion mit dem gleichen Namen belegen, weil eine Funktion tatsächlich ja, ein Funktionsaufruf ist tatsächlich ein Aufruf von einer Variablen und das ist ähnlich wie in Scheme, wo man auch einen gemeinsamen Namespace für Funktionen und Variablen hat. Es ist eine Sprache, die eine Lokalität hat, eine lexikale Lokalität. Das heißt, man kann lokale Variablen deklarieren. Der Name dieser lokalen Variablen ist, nachdem man den Funktionsblock, in dem sie definiert worden sind, weg. Also sprich, man kann darauf nicht mehr referenzieren. Und die lokalen Variablen sind unabhängig von lokalen Variablen, die irgendwo anders definiert worden sind. Und man kann auch lokal Funktionen definieren, die auf Variablen von umgebenden Funktionen zurückgreifen können, sogenannte Closures. Und in dieser Hinsicht ist das Lua, also es hat vollwertige Closures, wie man sie auch aus anderen Sprachen mit lokalen Funktionen herkennt. Und die werden auch verwendet, um Iteratoren und Ähnliches zu implementieren. Das ist also auch nicht ein reines Spielzeug, sondern ist wesentlich für die Benutzung der Sprache. Coroutinen habe ich erwähnt. Da werde ich gleich in einem Beispiel auch darauf zurückkommen, auf das, was man mit denen machen kann. Die stellen eigentlich ein sehr wichtiges Konzept zur Verfügung. Das Schlagwort Object-Oriented hat sich im Prinzip in die Sprache auch sehr minimalistisch eingeschlichen. Es gibt seit einiger Zeit die Möglichkeiten, Operatoren für jeden Datentyp zu überladen, also sprich zu übersetzen, indem man die sogenannte Meta-Table eines Datentyps überschreibt und damit die Funktionalität des Operators ändern kann. Das geht relativ einfach und ist auch hilfreich dadurch, dass man relativ wenig Operatoren braucht. Also zum Beispiel existiert ein Gleichheitsoperator, der im Wesentlichen darüber implementiert ist, dass man Objekte vergleicht. Man kann aber auch eine eigene Version davon implementieren und es existiert ein Operator für kleiner und wenn man jetzt keine anderen Operatoren für zwei Datentypen definiert, geht Lua hin und macht alle anderen Vergleichsoperatoren, bastelt es dann daraus zusammen. Man kann also recht einfach eigene Datentypen definieren. Es gibt tatsächlich auch Erweiterungen von Lua, wo zum Beispiel tatsächlich der numerische Datentyp aufgeteilt wird in Integers und in Floats und man transparent mit beiden arbeiten kann. Das ist für gewisse Embedded-Prozessoren, die keine Fließkomma-Einheit haben, mag das ganz praktisch sein. Im Normalfall braucht man es eigentlich eher nicht. Ja, User Data hatte ich schon gesagt, das ist eine Blackbox, die mehr oder weniger offen ist als Schnittstelle zu C und die man mit Bedeutung füllen kann und wo die Struktur dessen, was in einem User Data Objekt drinsteht, nicht vorgegeben ist, sondern das Objekt wird als ein Block verwaltet und man kann darauf zugreifen. Ein wichtiges Element der Sprache ist, dass sie von Anfang an als Erweiterungssprache designt wurde, was ich auch gesagt habe. Das heißt, man hat eigentlich immer den Fall, dass wenn man eine komplexere Applikation hat, wo Lua als Erweiterungssprache benutzt wird, dass man dann auch sich ein Interface überlegt zu den übergeordneten Funktionen und damit umgeht. Das ist zum einen, kann man also auf die auf übergeordnete Funktionen der Applikation zugreifen und dieses Interface relativ einfach gestalten. Zum anderen ist es aber auch so, dass Lua dynamische Bibliotheken nachladen kann und mit denen arbeiten kann. Es gibt, wenn man sich mal die Pakete anguckt, die so existieren, nicht ein apt-cache Search Lua mal mache, dann kommt auf einem typischen System eine ganze Menge Kram, und wenn man da sieht, was da drin ist, dann sind da unter anderem auch Toolkits, ja gut, CSS, das ist wahrscheinlich nicht, aber es gibt eine Menge Libraries, die einfach schon existieren. Mal gucken. C-Sound, Perl. Teilweise frage ich mich, was die ganzen Libraries hier machen für das Stichwort Lua, aber ja, Lua Bindings for Graphis. Also Graphis ist zum Beispiel eine Library, um Graphen zu zeichnen. Dann gibt es, mein Gott, ja gut, es gibt TCP-Libraries, es gibt Libraries für verschiedene Windowing-Toolkits, für GTK gibt es Bindings, es gibt für das SDL, also das Spiele-Development-Kit, gibt es Bindings, es gibt zusätzliche Bindings für, ja, LPEC ist zum Beispiel eine Bibliothek zum Parsen, die sehr effizient ist. Dann gibt es Bindings für XPub, was ein XML-Parser ist, und so weiter. Also das heißt, wenn man jetzt eine eine Applikation machen will, die einen XML-Workflow hat, dann hat man eine Library zur Verfügung, die bereits komplett das XML verarbeitet, und man kann sich dann, braucht sich nicht ums XML zu kümmern, sondern braucht nur über die Weiterverarbeitung nachzudenken. Es gibt dann Bindings zu, ja gut, SQL-Datenbanken und Ähnliches. Also im Prinzip hat man alles, was man braucht, um eine Applikation zusammenzustellen. Speziell, wenn man Spiele zusammenstellen will, sind halt diese SDL-Bindings ganz praktisch. Zur Sprache selbst, syntaktisch würde ich mal sagen, fällt die so ein bisschen in die Pascal-Modular-Familie, insofern als dass typische Schlüsselwörter sind while, irgendetwas do, dann kommt ein Block und dann kommt end. Also man hat immer die Konstrukte, so typische syntaktische Konstrukte werden mit end beendet und sind also im Gegensatz zu Pascal, wo man Blöcke explizit mit Beginn, End schreiben muss, gibt es also keinen Beginn, sondern es ist so, dass alle Konstrukte jeweils ihren Abschluss haben und auch ein Schlüsselwort, was zwischen Bedingungen und Body von dem Zeug unterscheidet. Also while do end, if then, else if then, else if then, else if then end ist ein Konstrukt. Dann gibt es ein for do, da fehlt ein Schrägstrich, for, dann Bedingungen, do, dann wieder ein Block und dann ein end. Also sprich, man hat sauber gekapselte Elemente, man arbeitet nicht mit geschweiften Klammern, und von daher liest es sich tendenziell nicht unähnlich zu Pascal. Was zunächst mal etwas überraschend ist, dass Statements werden optional mit Semikolon getrennt. Man kann einfach die Sachen zeilenweise untereinander schreiben, und man kann sie tatsächlich Statements auch mit Leerzeichen trennen. Die Syntax ist so einfach zu parsen, dass man tatsächlich ein Statement vom nächsten einfach so erkennen kann, unterscheiden kann, ohne dass es nötig ist, einen expliziten Zeiltrenner dazwischen zu setzen. Dann ist es so, der Lexical Scope von Variablen kann man erreichen. Mit Local, es gibt das Schlüsselwort Local, damit definiert man lokale Variablen, lokale Funktionen, was tatsächlich dasselbe ist. Und andere lokale Konstrukte, die nicht außerhalb eines Blocks bekannt sind, die Default-Deklaration ohne das Schlüsselwort lokal sind global, sieht man mal davon ab, dass die Laufvariablen für Vorschleifen per Default erstmal lokal definiert sind und Funktionsargumente auch. Was etwas überraschend ist am Anfang, ist, dass die Syntax, mit der man auf Arrays zugreift, also Array-Indizierung, und die Syntax, mit der man auf Unterfelder von Records zugreift, vollkommen vertauschbar sind und denselben Code machen. Ähnlich sieht das aus bei Funktionsdeklarationen von benannten und anonymen Funktionen. Ich bringe da nachher mal ein paar Beispiele für. Das ist Syntactic Sugar. Ja, das sind jetzt so Beispiele für Syntax, die vollkommen äquivalent ist. Wenn man die Record-Syntax.identifier verwendet, das ist dasselbe, wie wenn man ein Array indiziert über den String des Identifier-Namens. Vollkommen identisch in dieser Sprache und beides führt auf die Implementation einer Table, was im Prinzip ein assoziatives Array ist. Das ist jetzt sind Beispiel für eine Table. Links wird die Table wird eine Table definiert, die auf dem Index 1 ein X stehen hat, auf dem Index 2 hat sie ein Y stehen und auf dem Index mit dem String Z hat sie eine 4 stehen. Die ausführliche Initialisierung wäre auf der rechten Seite. Die beiden sind also äquivalent. Wenn man bei einer Table-Konstante, also einfach Werte ohne einen Index schreibt, dann wird das hintereinander numerischen Indizes zugewiesen, Anfang bei 1. Also generell ist es so, Arrays fangen in Lua, wenn man sie numerisch indiziert, bei 1 an. Da die Arrays assoziativ sind, hält einen natürlich niemand davon ab, auch den Index 0 zu belegen und da einen Wert zuzuweisen. Es ist aber so, dass von der Implementation und von dem Feeling der Sprache her und auch von allem, was irgendwie per Default durch ein Array durchgeht, 1 der erste Index ist. Ja. Dann haben wir hier zwei äquivalente Schreibweisen, eine Funktion zu deklarieren. Das erste ist, man deklariert eine anonyme Funktion, also hier mit den Argumenten x und y, und die weist man der Variable f zu, der globalen Variable f. Vollkommen äquivalent ist es, diese Zuweisung in die Funktionsdeklaration reinzuziehen und zu schreiben. Vollkommen äquivalent ist natürlich eine ganz winzig kleine Lüge insofern, als dass die rechte Variante es erlaubt, die Funktion rekursiv zu definieren. Obwohl, ach nö, das macht die Linke eigentlich auch. Weil man kann natürlich auch nach der Deklaration der Funktion f, kann man der Variable f einen anderen Wert zuweisen als die also eine andere Funktion oder was anderes. Und wenn man sie dann später in dem Kontext verwendet, dann ist das auch entsprechend anders. Also die beiden sind dann doch äquivalent. Eine Schreibweise, die ganz interessant ist, ist, dass Lua die Möglichkeit hat, dass Expressions mehrere Werte haben, die man dann typischerweise durch Komma trennt. Und hier ist es so, das ist jetzt, das linke ist eine Multizuweisung. Ich weise also den Variablen A und B dann die Werte 1 und 2 zu. In diesem Fall ist es äquivalent. Man kann aber zum Beispiel auch als Zuweisung schreiben, A, B ist gleich B, A. Und dann würden die Werte von A und B vertauscht werden. Und das kann man dann nicht in zwei getrennten Zuweisungen formulieren, ohne Zwischenwert. Interessant sind diese Mehrfachzuweisungen nicht so sehr bei Zuweisungen als solches, sondern eher dadurch, dass man auch Funktionen als Ergebnis mehrere Werte zurückliefern können und die kann man dann auch mehreren Variablen zuweisen oder sie auch wieder weiter beim Funktionsaufruf weitergeben. Und das ist auch teilweise ganz interessant. Ja, was ich schon gesagt hatte, Trenner zwischen Statements sind optional. Also man kann auch das Semikolon zwischen den zwei Zuweisungen weglassen. Das Ergebnis ist dasselbe. Dann gibt es so ein bisschen Object-Oriented Programming Features, die mehr oder weniger sind, so in der Sache sind, okay, wenn ihr das haben wollt, dann stellen wir dafür was bereit, aber das in der Implementation sind die Sachen sehr, sehr trivial. Zum Beispiel kann man eine Funktion deklarieren mit dem Doppelpunktoperator für, und das bedeutet im Wesentlichen einfach nur, dass eine Funktion, die so deklariert wird, noch ein verstecktes Argument self bekommt, wo in dem Moment, wo ich über diesen Doppelpunktoperator auch die Funktion aufrufe, wird der Parameter mit übergeben. Das ist eigentlich schon alles, was die Implementation von, wie nennt man das, von Objektmethoden oder so angeht. Diese syntaktische Äquivalenz mit dem Self-Operator ist mehr oder weniger das, was Lua dafür bereitstellt. Und man kann erstaunlich viel damit anfangen. Na? Kommt da noch was? Ja. Ein wesentliches Element der Sprache sind Iteratoren, Funktionen, die dazu verwendet werden, Schleifen zu initialisieren. Und zwar gibt es sogenannte Vorschleifen. In der generellen Form, es gibt auch eine numerische Vorschleife, wo man Startwert und Endwert angibt und dann läuft Lua da durch. Die sind jetzt nicht so brennend interessant, also die funktionieren so wie in jeder anderen Sprache auch. Aber es gibt auch die allgemeinen Iteratoren und da ist jetzt eine typische Verwendung for k, v in pairs von einer table do. Pairs ist eine eingebaute Funktion, aber man könnte sie so definieren, wie sie oben ist. Hier wird iteriert durch die Keywords, die Keys und die Values von einer Table. Also eine Table ist, wie ich gesagt habe, ein assoziatives Array und da hat man zu beliebigen Keys, die in der Sprache erlaubt sind, dann jeweils ein Value. Wenn man jetzt da durch iterieren will, durch diese Key-Value-Pairs von einer Table, dann macht man das mit einer for key, v in pairs-Schleife und kann da durch iterieren. Und man könnte dieses Pairs so definieren, wie es hier oben steht. Next ist eine eingebaute Funktion von Lua, die bekommt als Argumente zum einen eine Table, zum anderen ein Key-Value und wirft dann dazu den nächsten Key-Value aus. So. Und sie wirft nil aus, wenn es keinen nächsten Wert gibt. Ich bin immer wieder überrascht davon, was Leute für Klingeltöne bei ihren Instrumenten wählen, wo sie dann peinlichst berührt in den unpassendsten Momenten nachgraben. Und irgendwann wird mir einer erklären, warum man solche Klingeltöne wählt, die einem selbst unglaublich peinlich sind. Aber Das ist in der freien Marktwirtschaft, was jemand kauft, wird gemacht. Da wird nicht hinterfragt. Ja, das geht ja dann wieder zurück auf meine Frage. Gut, also wenn wir jetzt hier zu dem Iterator durchgehen, Pairs ist eine Iteratorfunktion insofern, als dass sie drei Werte zurückliefert. Sie liefert eine Funktion, mit der man aufs nächste Element kommt. Wenn man einen statischen Loop State hat, der im Prinzip von der Table geliefert wird und den vorherigen Value. Wir haben hier ein T ist true, das heißt der jetzige Wert der, nee Quatsch, nicht true, T ist nicht true, J ist halt die Table, das ist der Wert, in dem der State der Loop vorgehalten wird. Und nil ist der Anfangswert des Iterators, der dann einmal hier in Pairs reingegeben wird, um den ersten in Next reingegeben wird, um den ersten Iterationswert zu erhalten. Das heißt, wenn diese Schleife durchgeführt wird, wird zunächst Next aufgerufen mit den Werten T für die Table und Nil. Und die Funktion Next liefert zwei Werte zurück, nämlich wieder Key Value. Und ja, das ist jetzt relativ abstrakt, aber die Iteratoren sind ein wichtiges Konzept über und man kann relativ einfach Iteratoren erzeugen. Ich mache nachher ein Real-Life-Beispiel. Diese beiden Schreibweisen hier sind vollkommen äquivalent. Man kann auch gleich schreiben, und das war früher auch notwendig, ja, die Next-Funktion und der Startwert T, jetzt könnte man hier dahinter exakterweise noch Komma Nil schreiben, aber ein Nil am Ende einer Liste ist äquivalent zu gar nichts zu schreiben und ist auch nicht davon unterscheidbar. Das heißt, wenn man jetzt hier T, Nil noch schreiben würde, wird es keinen Unterschied machen, weil ja, Nil am Ende einer Liste ist überflüssig. Man könnte es hier auch weglassen. Das wird keinen Unterschied machen. Es ist mehr oder weniger nur der Übersicht halber da. Wenn wir jetzt als Beispiel mal einen eigenen Operator, Iterator machen, der den Bereich I bis J durchlaufen würde, dann, also der jetzt hier in diesem Beispiel von 3 bis 6 laufen würde, dann können wir uns angucken, der erste Wert, den so ein Iterator-Erzeuger returnt, ist die Funktion, mit der man aufs nächste Element kommt. Das heißt, wir returnen hier eine anonyme Funktion. Die Funktion bekommt als Werte den, ja, das eine Variable, die mehr oder weniger das Limit oder also eine Variable, die sich nicht ändert bei der Iteration, die aber für die Funktion notwendig ist. Das ist in diesem Fall der Endwert. Und mit dem vergleichen wir den aktuellen Wert in der Schleife. Und wenn der, solange wir noch innerhalb der Schleife sind, dann geben wir den nächsten Wert zurück. Und man sieht, wenn wir nicht mehr in der Schleife sind, ist hier kein explizites Return-Statement, was angesteuert wird. Das ist äquivalent damit, ein Return von Nil zu machen, also gar nichts zu returnen. Und wenn ein Iterator Nil returnt, ist die Schleife zu Ende. So, der Iterator muss drei Werte zurückgeben. Das erste ist diese Funktion, mit der man aufs nächste Element kommt. Das zweite ist der invariante Loop-State, der sich nicht verändert. Das ist in diesem Fall das obere Limit. Der wird auch jedes Mal wieder an die Iterator-Funktion weitergegeben. Und das dritte ist der Startwert der Iteration. Wenn wir jetzt dieses Codeschnipsel in einen Lua-Interpreter reinfüttern, mal gucken, ob das mit Cut und Paste funktionieren kann. Nee, funktioniert doch. Das könnte funktionieren. Hoppala. Und das mal reinfüttern. Naja, das war jetzt nur die Funktionsdefinition. Wenn wir jetzt die letzte Zeile da auch noch reinlaufen lassen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Dann sehen wir, dass der Iterator da auch durchläuft. Also das heißt, dass die Funktion auch ihren gewollten Zweck erfüllt. Das ist jetzt eine einfache Einführung in Iterator gewesen. Ich muss mal gerade gucken, wie liege ich in der Zeit. Oh wow, ich bin schon auf 40. Ja, jetzt mache ich mal ein etwas mehr Real-Life-Beispiel, wo da noch ein bisschen mehr dazu kommt. Und zwar definieren wir hier einen Iterator. Benutze ich das Ding als Iterator? Ja, das benutze ich als Iterator. Dir-Tree, der bekommt Argumente, eine Liste von Pfeilnamen und macht dann ein rekursives Directory-Listing. So, und dann gucken wir, wie macht er das? Da definieren wir uns innerhalb der Funktion Dir-Tree eine lokale Funktion, die also jetzt nur definiert ist innerhalb von Dir-Tree. Und die ein Argument bekommt von einem Directory und die dann den gesamten Directory-Tree Stück für Stück zurückgibt. Und zwar über Yield, also wir arbeiten hier über Coroutine. Das ist relativ einfach. Wir gehen hier durch. Es gibt eine Funktion, die auch ein Iterator ist in Lua File System Support. Das ist eine Library, die laden wir hier rein. Und da kann man einfach durchiterieren durch ein Verzeichnis und bekommt dann die einzelnen Dateien raus. So, da gehen wir also durch und gucken, wenn der Eintrag in dem Verzeichnis nicht ein Punkt oder ein Punkt ist, wir wollen uns ja nicht in Rekursion ersaufen, dann machen wir weiter, hängen den Directory-Namen davor, basteln also jetzt hier wieder einen vollständigen Dateinamen zusammen, dann schauen wir nach, was dieser Dateiname für Attribute hat. Das machen wir, indem wir das einer lokalen Variable zuweisen. Und dann machen wir quasi einen Return aus der Coroutine. Das heißt, wir geben die Werte, den Eintrag und die Attribute dazu zurück. So, und im Gegensatz zu dem Return kann jetzt der Aufrufer uns hinterher wieder anwerfen, unsere Coroutine, und dann läuft der Code hier weiter. Und dann gucken wir hier, war es ein Directory, der Typ. Und wenn das ein Directory war, also da vergleichen wir einfach mit dem String Directory, dann gehen wir rekursiv runter und listen das selber auch. So. Und das Entscheidende hier ist, dass wir statt einem Return zu machen, machen wir einfach nur ein Yield. Wir geben Werte zurück, aber geben nicht die Kontrolle ab. Wir kriegen dann die Kontrolle irgendwann wieder und laufen weiter. Das ist also so ein Pipeline-Konzept, mit dem wir arbeiten. Wenn wir jetzt schauen, wie die Routine der grundsätzliche Iterator oben funktionierte, der bekam eine Liste von Argumenten, die wurden als Punkt, Punkt, Punkt bezeichnet. Punkt, Punkt, Punkt ist sozusagen so ein, der C-Programmierer kennt das als einen Var-Args-Mechanismus. Ich kann einfach eine beliebige Zahl von Argumenten mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen angeben. Die packe ich dann hier in eine Table rein, um dann hier meinen Return zu machen. Wir bauen hier einen Iterator, ne? Das hatte ich ja gesagt. Das heißt, das erste Argument, was wir returnen, ist eine Funktion. Und Coroutine Wrap kriegt eine Funktion als Argument und returnt dann eine Funktion, die, wenn man die aufruft, tatsächlich eine Coroutine anschmeißt mit dieser Funktion als Argument. Also das hört sich jetzt alles furchtbar kompliziert an. Im Endeffekt sieht man, dass hier sehr wenig passiert. Ich laufe mit einem Iterator durch meine übergebenen Verzeichnisse durch, gucke, ob das auch wirklich ein String ist, bei dem es sich lohnt, das Ding auch aufzurufen. Und wenn ich feststelle, dass es ein String, was mache ich denn da? Ich nehme ein Trading Slash am Ende, nehme ich weg, falls da ein Slash am Ende ist. Und dann habe ich also einen Pfeilnamen und dann rufe ich diese YieldTree-Funktion auf, die den nächsten Wert sich beholt und dann ein Yield durchführt. So, und jetzt habe ich diese Coroutine eingepackt und das ist jetzt eigentlich schon alles. Der ganze Parallelismus versteckt sich mehr oder weniger in dem Coroutine-Wrap und in dem Yield, was ich oben gemacht habe. Und ich habe jetzt damit einen Iterator zusammen, mit dem ich tatsächlich durch so einen Baum durchiterieren kann und dann die Sachen ausdrucken kann. Und da werden die Werte tatsächlich erst on the fly erzeugt. Das heißt, wenn ich meine Schleife vorzeitig abbreche, indem ich da rausfliege, dann führt er auch gar nicht das Directory Listing komplett durch, weil er ja die Werte nur in der Coroutine erzeugt und solange wenn die Coroutine nicht wieder angeworfen wird, dann bleibt sie halt tot und macht keinen weiteren Code. Wenn ich das jetzt in der Anwendung mir angucke, dann sieht das so aus. Wo hatte ich denn das? Jetzt müsste ich überlegen, wo ich gerade die Funktion untergebracht habe. Das war HomeTemp Chemnitz, müsste ich eigentlich hier irgendwo haben. Genau, die Funktion heißt DearTree. Das besteht aus dem Code, den ich eben abgebildet habe. Und die letzte Zeile, also das oben drüber ist ja eigentlich nur ein Listing von Funktionen. Und die letzte Zeile iteriert durch DearTree von Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen im Top-Level von der Funktion, die ich aufrufe, sind tatsächlich die Funktionsargumente. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, Lua Und als erstes Argument, na, wie hieß die Funktion nochmal? Das war der Deertree, ne? Deertree.lua, und dann gebe ich als Argument XCH an, dann iteriert er durch das XCH durch und ruft dann da jeweils die einzelnen Dinge auf. Und die Print-Funktion druckt halt zum einen den Typ, das ist teilweise Directory, zum anderen dann auch die Einträge drunter. Und man sieht, ja gut, man sieht, es funktioniert, wie das eigentlich bei Beispielen immer so ist und im realen Leben nie. Ja, das war jetzt einfach ein Beispiel dafür, wie man diese Kombination von Iteratoren und Coroutinen und der Sprache auf eine Weise, die vollkommen unauffällig ist, dazu verwenden kann, eine Operation, die eigentlich sehr komplex ist, sprich rekursiv einen Baum abzuarbeiten und die Werte nur on-demand zu verwenden und zwischendrin den State, den inneren State dessen, wo man gerade im Baum steht, zwischenzuspeichern, wenn man das in C programmieren würde. Und man nimmt keine zwei Prozesse dafür, sondern versucht tatsächlich diese Operationen, die da quasi parallel abzulaufen, dann zu organisieren. Dann bricht man sich im Verhältnis dazu furchtbar einen ab. Man kann es mal probieren, aber in dem Moment, wo man Daten erzeugt durch ein rekursives Ablaufen von einer Prozedur, wird es halt sehr schwer in C, das quasi parallel die Datenerzeugung und die Datenverarbeitung laufen zu lassen. Und das ist in Lua durch das Coroutine-Konzept von Lua sehr schön einfach und elegant. So, das war jetzt eigentlich so die Einführung zur Sprache, die ich jetzt bringen wollte. Und ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten und da würde ich dann um Fragen bitten.
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist eine explizite Deklaration von Variablen nicht nötig?
Die Frage war, ob eine explizite Deklaration von Variablen nötig ist, und die Antwort ist, wenn man eine Variable nicht deklariert, ist ihr Default-Wert zunächst einmal nil, und du kannst also nicht unterscheiden, ob eine Variable nil ist oder nicht existiert, das ist äquivalent. Du brauchst sie nicht zu deklarieren. In dem Moment, wo du Table-Variablen etwas zuweist, also wenn ich jetzt sowas schreibe wie a.b gleich 3, dann muss a schon als Table existieren. Sonst gibt's Ärger. In dem Moment, wo a als eine Table existiert, kann ich aber dann Table-Indizes zuweisen. Und das ist eigentlich das, was man bei der zur Deklaration dazu sagen muss. Es als Hinweis, als eine Kuriosität ist es so, dass man den Zuweisungsoperator, den globalen Zuweisungsoperator auch überladen kann und dann dafür sorgen kann, dass eine Zuweisung an nicht vorher explizit deklarierte Variablen zu einem Fehler führt. Man kann also die Sprache dahingehend manipulieren, dass sie einem undefinierte Variablen, die man benutzt, bevor man ihnen Wert zugewiesen hat, anmosert. Es ist aber nicht der Default.
Weitere Fragen?
Nein,
die Frage war die Indizierung von Tabellen. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Index 1 und Index 0,1?
Ja, da ist die Antwort so, dass die Indizierung geht nicht über Strings, sondern sie geht über alle Datentypen. Als Index ist der String 1 von dem Wert, numerischen Wert 1 unterschiedlich. Und damit stellt sich die Frage insofern nicht, als dass der numerische Wert 0,1 ist natürlich dasselbe wie der numerische Wert 1, und beide führen selbstverständlich auf denselben Index. Beide sind aber unterschiedlich sowohl von der Indizierung über den String 1 als auch der Indizierung über den String 0,1.
Ja? Ist die Signatur einer Funktion auch eine Table, sodass man die Argumente benannt übergeben kann?
Ist die Signatur einer Funktion auch eine Table?
Im Prinzip eigentlich nicht. Man kann aber selbstverständlich, also man kann zum einen, kann man Funktionen deklarieren, wo die letzten Argumente immer Punkt, Punkt, Punkt sind. Und dieses Punkt, Punkt, Punkt ist zwar per se noch keine Table, man kann es aber in eine Table packen und dann darüber iterieren. Und zum anderen kann man natürlich auch beim Aufruf einer Funktion sowas schreiben wie f von 4,5, und dann explizit eine Table angeben, wo ich dann sowas sage wie b gleich 3, c gleich 5. Und dann ist das dritte Argument in diesem Fall eine Table, die ich auch über die Indizes b und c ansprechen kann und die Werte holen kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Schema mitnehmt, Argumenten durchführen will, kann ich das in der Sprache mit relativ wenig zusätzlichem Syntaxaufwand auch machen.
Wie ist das mit der Typensicherheit? Ja, die Frage. Zum Beispiel der Variable a vielzuweise, der Variable b irgendeine Table und dann anfangen a plus b zu rechnen, was macht er dann?
Die Frage war nach Typsicherheit, wenn wir also zwei Variablen von unterschiedlichem Typ versuchen zu addieren.
Ja, also für Table ist sowieso kein Additionsoperator definiert. In diesem Fall wirst du einfach eine Fehlermeldung kriegen. Prinzipiell ist das eine dynamisch typisierte Sprache. Das heißt, jede Variable kommt mit ihrem Datentyp zusammen daher. Und es sind halt nur die Operatoren, die für den Datentyp definiert sind, auch erlaubt. Man kann über sogenannte Meta-Tables, kannst du auch für beliebige Tables eine Operation von Addition definieren. Von Haus aus gibt es halt keine Addition, die für eine Table definiert wäre. Also wenn ich jetzt hier irgendwie eine Table schreibe und da was aufrufe, ja, attempt to perform arithmetic on a table value. In dem Moment, wo ich jetzt für diese Table, eine Meta-Table definiere und in der Meta-Table die Addition definiere, in dem Moment würde das tatsächlich auch machbar sein, dass so etwas einen Wert zeigt, zumindest für bestimmte Tables. Man kann also auch numerische Typen sich selber definieren und Operatoren dafür und dann mit denen hantieren.
So, weitere Fragen? Dann habe ich noch eine. Ist eine Dokumentation zu erwarten, wie man Lua einen Tesh oder LaTeX benutzt?
Zu erwarten ist der falsche Ausdruck. Es existiert eine Dokumentation, das LuaTeX, was ein eigenständiges Projekt ist, das deutlich mehr umfasst, als nur Lua in die Sprache reinzubringen, sondern da wird also wirklich auch Tech mit der Brechstange auseinandergenommen, die ganzen inneren Datenstrukturen auseinandergenommen. Dieses Projekt kommt mit einer Dokumentation daher, die wird auf dem neuesten Stand gehalten und da steht eigentlich sehr viel dazu drin, was man machen kann. Man muss aber schon sagen, dass auf dem Bereich der User-Level-Programmierung existieren noch wenige Pakete. Mittlerweile gibt es ein paar, die zum Beispiel so Input-Encoding, Font-Encoding und Ähnliches auch machen, aber vom User-Level ist noch nicht so viel vorhanden. Aber die Dokumentation für den Programmierer ist eigentlich up-to-date. Es ist, LuaTeX ist aber eine sehr aktive Baustelle, wo sich wirklich von Monat zu Monat wieder Interfaces ändern und das Ganze auch noch nicht mal den Status erreicht hat, wo man sagt, es ist jetzt so weit besser, dass die Schnittstellen in Stein gegossen sind.
Weitere Fragen? Ja. Die Frage war, warum sollte ich Lua als Erweiterungssprache nehmen und nicht Python oder Tickle oder was auch immer?
Die Frage beantwortet sich halt dadurch, dass zum einen Lua relativ kompakt ist, also man hat einen kompletten Lua-Interpreter und Compiler so größenordnungsmäßig, na, ich guck mal, ls-l which Lua großartig, ja. Vorführeffekt, also da ist das Binary ist für heutige Verhältnisse mit 140k relativ kompakt dafür, dass man eine komplette Sprache und Compiler und Interpreter hat. Zum Zweiten ist es so, in dem Moment, wo man eine Erweiterungssprache hat, will man typischerweise nicht allzu viel lernen. Das, diese Seite hier ist die komplette Syntax von Lua. Mehr gibt's nicht. Das heißt, man ist, wenn man das Leuten um die Ohren haut, dann ist die Lernkurve relativ kurz. Sie haben relativ schnell, auch wenn man ihnen Beispiele vorsetzt, alles gelernt, was zu lernen gibt und können damit arbeiten. Das heißt, man muss nicht so viel kämpfen, damit eine neue Sprache zu lernen. Und zum Dritten ist es so, dass es dokumentierte Interfaces gibt, womit man in externe Datenstrukturen reingreifen kann und transparent mit ihnen umgehen kann. Ich kann also quasi, wenn ich eine Bibliothek habe, die mit numerischen Werten hantiert oder so, dann kann ich mir dafür Lua-Typen definieren und kann transparent auf diese Datenstrukturen zugreifen, so als wären sie schon in Lua eingebaut. Und das ist das eigentlich, das ist das, was Lua sehr interessant macht für eine Erweiterungssprache, dass du sehr schnell dazu kommst, existierende Datenstrukturen so aufzubereiten, dass sie in Lua als eine natürliche Datenstruktur erscheinen, die du auch ganz normal mit den normalen Lua-Operatoren behandeln kannst und die ja mit deiner Sprache interagieren. Und das gibt auch ein Interface, also das Reference Manual beinhaltet auch Kapitel über das Interface zu C, und das ist ein wesentlicher Aspekt bei vielen Anwendungen, die mit Lua erweitert werden. Es ist also, Lua bleibt nie ein eigenständiger Interpreter, den man separat aufruft, wie das bei Python häufig der Fall ist, sondern verbindet sich mit der Applikation, für die man es als Erweiterungssprache nimmt, als eine wirklich organisch wirkende Einheit. Und das macht es halt sehr angenehm, weil man dann doch nur ein System hat, mit dem man agiert und nicht sehr viele verschiedene Teilsysteme, die nur vage miteinander kommunizieren.
So, ich denke, wir brechen das jetzt ab, um noch ein bisschen Zeit zum Wechsel zu haben. David ist sicher noch eine Weile da für spezielle Fragen. Findet man dich. Ja.